die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Am Mikrofon Gottfried Reichel. Die Veränderung des ursprünglichen Glaubens durch menschliche Traditionen und Dogmen und die Wandlung der apostolischen Gemeinden zur mittelalterlichen Papstkirche blieben nicht unbemerkt. Es gab immer wieder Männer, die darin keine natürliche Entfaltung, sondern vielmehr einen Abfall von der Wahrheit Christi sahen. Deshalb fehlte es nicht an Stimmen, die eine Reformation, also eine Erneuerung der Kirche anhand des Wortes Gottes forderten. Luther war keineswegs der erste reformatorische Kritiker der Kirche. Schon lange vor ihm hatten mutige Männer in aller Öffentlichkeit gegen den Missbrauch des christlichen Glaubens protestiert. Hier seien nur einige von ihnen genannt. Im 12. Jahrhundert erhob der Kaufmann Petrus Valdus aus Lyon Protest gegen den Reichtum und die Verweltlichung der Kirche seiner Zeit. Er verteilte seine Habe an die Armen und zog als Bußprediger durch das Land, unbeirrt durch das Predigtverbot der zuständigen Kirchenbehörden. Im 14. Jahrhundert forderte der Engländer John Wycliffe eine Änderung der bestehenden Verhältnisse. Zuerst aus Patriotismus, später aus religiöser Überzeugung nahm er gegen Papsttum und Klerus, gegen Sakramentenunwesen und Heiligenverehrung Stellung. Für ihn war die Bibel die maßgebliche Autorität, nicht die Beschlüsse der kirchlichen Hierarchie. In Prag wurde der spätere Rektor der Universität, Johannes Huss, zum Vorkämpfer einer Reformation der Kirche. Im Wesentlichen übernahm er die Gedanken Wycliffs. Trotz Exkommunikation setzte er seinen Protest fort. Unter Zusicherung freien Geleites wurde er 1415 zur Schlichtung des Lehrstreites auf das Konzil von Konstanz eingeladen, dort jedoch widerrechtlich gefangen genommen und als Ketzer verbrannt. Die eigentlichen Reformatoren des 16. Jahrhunderts sind im Allgemeinen bekannter. Es würde den Rahmen dieser Sendung sprengen, wollte man auch nur andeutungsweise versuchen, ihr gewaltiges Lebenswerk zu würdigen. Einige Stichworte müssen darum genügen. Der rechtsgelehrte und spätere Augustinermönch und Universitätslehrer Martin Luther kam durch intensives Bibelstudium zur Reformation. Sein öffentliches reformatorisches Wirken setzte mit seiner Kritik am Buß- und Ablasswesen der Kirche seiner Zeit ein. Durch die Zuspitzung der Auseinandersetzungen sah Luther immer deutlicher, dass die Grundfesten der mittelalterlichen Kirche, das Papsttum und Konzilien, anfechtbar und fehlbar waren. Auch andere Kirchenlehren erkannte er als unvereinbar mit der Heiligen Schrift. So wurde er vor allem in Deutschland der Vorkämpfer evangelischen Christentums. Seine Bibelübersetzung und sein schriftstellerisches Wirken machten ihn aber auch weit über die Grenzen seiner Heimat bekannt. Unabhängig von Luther begann der schweizerische Pfarrer Huldreich Zwingli ein biblisch orientiertes Evangelium zu predigen. In Zusammenarbeit mit der Obrigkeit erfolgte 1523 die Durchführung der Reformation in Zürich. Zwingli ging in seiner reformatorischen Kritik noch weiter als Luther, besonders in der Reform des Gottesdienstes. Ihm lag vor allem an einer praktischen Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse. Von der Schweiz aus wirkte auch Johann Calvin für die reformatorische Sache. Auch er betonte die praktische Verwirklichung des Christentums nach der Bibel, wobei er vor allem in Genf mit Unterstützung der weltlichen Regierung strenge Kirchenzucht übte. Mit Zwingli zusammen gründete er die reformierte Kirche, die später weltweite Bedeutung erlangte. Dazu trugen auch die theologischen Gedanken des eindrucksvollen Lehrsystems Calvins bei. Obwohl sich von Anfang an bei den Reformatoren und ihren Anhängern schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten zeigten, stimmten sie in ihren grundsätzlichen, aus der Bibel gewonnenen Einsichten durchaus überein. Dabei ging es, im schroffen Gegensatz zur Kirche des Mittelalters, vor allem um diese Prinzipien. Erstens, die Bibel allein und nicht auch die mündliche Überlieferung ist die Grundlage alles christlichen Glaubens und Lebens. Zweitens, der Mensch wird von Gott aus Gnaden durch den Glauben gerecht gesprochen, nicht aber aufgrund seiner eigenen verdienstlichen Werke. Drittens, alle Christen und nicht nur eine besondere Klasse von Gläubigen sind Priester und haben direkten Zugang zu Gott durch den alleinigen Mittler Jesus Christus. Die Befolgung dieser Grundsätze musste zu einem völligen Bruch mit Rom führen. Denn danach war es unmöglich, unbiblische Lehren und Einrichtungen wie Papsttum und Marienverehrung, Priestergewalt und Sakramentalismus, Heiligen- und Reliquienkult, Werke Gerechtigkeit und Fegfeuer beizubehalten. An der Stellung zur Heiligen Schrift schieden sich die Geister. Während die Verfechter der traditionellen Kirchlichkeit die reformatorische Kritik grundsätzlich abwiesen, blieb für die Reformatoren und ihre Anhänger kein anderer Ausweg, als auf eine neue Verwirklichung des Evangeliums hinzuwirken. Aus dieser Entscheidung entstanden, eigentlich ungewollt, die evangelischen und reformierten Kirchen. Wem der biblische Glaube am Herzen liegt, kann die Reformation kaum zu hoch einschätzen. Jene Männer vor 400 Jahren haben Gewaltiges geleistet. Niemand sollte ihren Glauben oder ihre Hingabe an die Sache Christi gering achten. Andererseits darf man nicht übersehen, dass die großen Leitsätze der Reformatoren nicht immer folgerichtig angewandt wurden. Die Kraft der Tradition erwies sich als so stark, dass die Rückkehr zum biblischen Vorbild in wesentlichen Punkten nur teilweise stattfand. Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen. Das Papsttum wurde zwar nachdrücklich als unvereinbar mit der Heiligen Schrift abgelehnt, statt jedoch ganz zur neutestamentlichen Gemeindeordnung zurückzukehren, hielt man am Prinzip der übergemeindlichen Zentralisation fest. Auch die grundsätzlich verworfene Scheidung von Geistlichen und Laien blieb, wenn auch in abgeschwächter Form, von den Reformationskirchen erhalten. Ebenso ging es mit sakramentalen Einrichtungen. Die Säuglingstaufe, die trotz aller theologischen Ausflüchte ohne Rücksicht auf die religiöse Einstellung des Empfangenden gespendet werden muss, wurde beibehalten, statt der neutestamentlichen Glaubenstaufe wieder Raum zu machen. Gehören Sie, lieber Hörer, zu jenen, die sich in der Tauffrage biblisch fundierte Klarheit verschaffen möchten, dann fordern Sie doch die Broschüre »Die wahre Taufe« bei mir an. Es entstehen Ihnen dadurch keinerlei Kosten. Meine Adresse gebe ich am Ende durch. Vielleicht wollen Sie schon Papier und Stift bereitlegen. Schließlich wurde auch der Grundsatz »Allein die Schrift« dadurch entkräftet, dass neben die Bibel die Bekenntnisschriften als maßgebliche Autorität gesetzt wurden. Die Spannung zwischen Schriftwahrheit und nicht restlos überwundener Tradition nahm der Reformation viel von ihrer ursprünglichen Durchschlagskraft. Wer sich nicht in allen Dingen auf einen klaren und festen Spruch der Schrift gründen kann, sondern der Menschenweisheit Zugeständnisse macht, kann einer abgefallenen Kirche kein letztlich vollmächtiges Zurück zur Wahrheit Christi verkündigen. Außerdem bezeugt die Geschichte des Protestantismus, dass es nicht bei einigen Zugeständnissen blieb. Die inkonsequente Haltung zur Heiligen Schrift führte schließlich immer weiter von der Bibelwahrheit weg. Teils wieder tief in die Tradition, teils sogar zum Zweifel an der göttlichen Autorität der Schrift. Die sichtbarste Schwäche der reformatorischen Sache ist die Uneinigkeit unter den Protestanten. Die Festlegung auf die Einsichten einzelner Reformatoren und die in ihrem Gefolge entstehenden Bekenntnisse waren damals die Ansatzpunkte zu Spaltungen. Diese haben sich im Laufe der Zeit noch vervielfacht und sind auch durch die ökumenische Bewegung nicht wirklich überwunden worden. An solcher Zerrissenheit des Protestantismus setzt vielfach die katholische Kritik ein, wenn sie behauptet, die Lösung vom verbindenden Lehramt des Papstes habe unweigerlich diese Folge. Sollte die Sache Christi auf Erden nur mittels einer unbiblischen, diktatorischen Gewalt gedeihen können? Dieser Gedanke ist im Lichte der Heiligen Schrift unvollziehbar. Haben denn die uneinigen, zwischen Schrift und Tradition stehenden Erben der Reformatoren keine andere, sie wirklich einende Möglichkeit als die Heimkehr nach Rom? wäre nicht eine konsequentere Rückkehr zu wirklich neutestamentlichem Christentum eine echte und dazu noch biblische Lösung? In unserer nächsten Sendung soll anhand der Heiligen Schrift gezeigt werden, dass eine solche konsequente Rückkehr zum biblischen Christentum der von Gott gewiesene und gewollte Weg aus der Verwirrung des Abfalls ist. Die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Die heutige Ansprache ist Teil einer Sendereihe zum Hauptthema Alles liegt am Fundament. Dabei geht es um die Gemeinde Christi nach dem Neuen Testament. Sie ist nach Gottes Willen aus einer Vielzahl von Gläubigen für Zeit und Ewigkeit erbaut. Die Apostel und Propheten sind ihr tragender Grund, wobei Christus als Eckstein alles zusammenhält. Für uns kommt alles darauf an, ob die Gemeinde, in der wir leben, auch wirklich auf die Heilstat Christi und nach dem Geist gewirkten Anweisungen der Apostel gebaut ist. Davon muss sich jeder anhand der Bibel selbst überzeugen. Diese Sendereihe ist als Anregung zu einer solchen Prüfung gedacht. Ich weiß, dass gerade die ernsten und wahrheitssuchenden Hörer diese Ansprachen in Ruhe überdenken und die einschlägigen Bibelstellen nachlesen möchten. Darum biete ich Ihnen die völlig kostenlose Zusendung der Broschüre »Alles liegt am Fundament« an. Meine Anschrift gebe ich gleich durch. Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Thema möchte ich Ihnen auch eine Verteidigungsschrift anbieten, in der ich mich mit unberechtigten Einwänden befasse, die manche Theologen gegen die Wiederherstellung neutestamentlichen Christentums erhoben haben. Da man leider auch heute versucht, der Wahrheit Christi durch Verbreitung von Vorurteilen zu schaden, halte ich genannte Broschüre für jeden aufschlussreich, der gewöhnt ist, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Bitte fordern Sie die genannten zwei Schriften bei mir an. Es entstehen Ihnen dadurch keinerlei Kosten. Hier meine Adresse: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 02, 10. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 0210. Und nun bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören.